Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Bonusfolge von Euromission, dein ESC-Podcast. Hello Europe, hello Australia.
Nein, es ist keine Anmoderation auch fürs Dschungelcamp. Das war was anderes. Wir beschäftigen uns heute mit einer anderen Show, die viel wichtiger ist für uns ESC-Fans, nämlich Ich will zum ESC.
Genau, und damit beschäftigen wir uns auch mit Anne, mit Luca, mit Bibiane, mit Florian, mit Apollson, mit Béranger, mit Selina, mit Christos, mit Esther, mit Yamina, mit Lynn, mit Marie, mit Paul, mit Sophie und mit Sven. Denn das sind die 15 ausgewählten KandidatInnen, die an diesem Format, was ja in der ARD-Mediathek und auch im TV ausgestrahlt wurde, teilgenommen haben.
Ja, ein ganz interessantes Format, das zusätzlich zum Deutschen Vorentscheid jetzt gelaufen ist, beziehungsweise noch läuft, weil wer dort noch in den Vorentscheid kommt, steht ja noch nicht fest. Da gibt es ja noch die Live-Show, in der Conchita Wurst und Ray Garvey zusammen versucht haben, einen weiteren Teilnehmer fürs Starterfeld des deutschen Finals zu finden.
Ja, und in ein paar Tagen ist es soweit. Das Publikum darf bestimmen, welche Person ins Teilnehmerfeld des Vorentscheides noch nachrückt. Wir haben ja 8 gesetzte Acts und Nummer 9 wird eben in dieser Show gesucht. 4 KandidatInnen sind noch übrig und wir gucken aber heute mal drauf, wie ist denn diese Show gelaufen? Das ist ja eine Premiere, sowas gab es in Deutschland in dieser Form zumindest noch nicht, dass man auf einem Streamingdienst halt viel Vorarbeit leistet für einen Vorentscheid und ein kleines Casting gesehen hat und zum Schluss dann eben auch Songwriting mit drin war. Das ist ganz interessant und da wollen wir uns in dieser kleinen Bonusfolge mal mit beschäftigen.
Ich muss sagen, ich fand es sehr interessant, wie es aufgezogen worden ist. Ich finde, dass Conchita Wurst und Ray Garvey das, finde ich, sehr sympathisch hier gemacht haben und auch sehr authentisch. Das hat mir sehr gut gefallen. Also es ging ja so los mit so einem Casting, so einem Vorsingen. Jeder brachte so einen Song mit, den er singen wollte und dann hat es so ein bisschen The Voice-Vibes irgendwo, dass man irgendwie in eins der Teams kommen konnte, entweder in das Team von Ray Garvey oder von Conchita Wurst, die dann irgendwie vor sich ihr Glas dargestellt haben. Ich weiß gar nicht, wie man es jetzt ausdrücken soll.
Ihr Herz, das ist doch das Eurovision-Herz, Johannes.
Ja, natürlich das Eurovision-Herz.
Also entweder haben beide Juroren ihr Interesse bekundet, indem sie ihr Herz vor sich hingestellt haben, oder wie bei The Voice halt, bloß dass sie sich nicht umgedreht haben. Es gab einen, der sich für den Kandidaten interessiert hat, oder eben auch niemanden, der sich für den Kandidaten interessiert hat. So hat man dann 2 Teams vollbekommen. Insgesamt und es sind auch von den 15 Kandidaten direkt auch Menschen ausgeschieden und da finde ich eben wichtig zu sagen, befürchtet hatte ich, oh Gott, Hauptsache nicht dieser DSDS-Charakter, jeder hat eine konstruktive Kritik bekommen und es sind auch tatsächlich sehr, sehr gute KünstlerInnen ausgeschieden, weil die im ESC-Blickwinkel vielleicht nicht wirklich funktioniert haben. Also da ging es gar nicht darum, wer ist jetzt gut und wer ist schlecht, sondern die Juroren haben auch immer mit einbezogen, was haben sie für ein Gefühl, wenn es zum ESC geht, ist diese Person da in deren Augen für geeignet?
Ja, das war wirklich ganz interessant, wie die das gemacht haben. Aber ich hatte auch so ein bisschen DSDS-Vibes vom Ganzen, wie es gelaufen ist. Also vom von dieser kleinen Bühne, so wie das ganz, ganz früher mal war, halt nur ohne die böse Kritik.
Ach, du meinst ganz früher, als DSDS noch gut war?
Ja, nur ohne die böse Kritik, sondern so bühnentechnisch, dass es wirklich wie so eine kleine Box war und da sitzen 2 Leute hinter so einem Pult und geben dann ihre Meinung dazu ab. Also ich finde, das reicht aber auch. Also da wirken ja die Künstler und die Juroren viel mehr, als wenn du jetzt Gott weiß, was Riesiges im Hintergrund noch hast, dass du Panorama-Aussicht auf den Kölner Dom hast oder sonstiges. Was ja alles nur ablenkend ist davon, was du brauchst. Und das sind hier die Künstler und die Juroren und deren Meinung.
Es war auf jeden Fall charmant und man hatte so dieses 15er Teilnehmerfeld, was ich gut fand, das war ganz bunt gemischt. Also es gab keine Altersgrenze, es waren Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen und die haben sie auch teilweise erzählt, und damit man sie so ein bisschen kennenlernt. Man hat aber keine Lebensgeschichte irgendwie ausgeschlachtet oder sowas, wie man es vielleicht auch nochmal aus anderen Castingformaten kennt, sondern man konnte die Menschen kennenlernen und dann haben sie auch relativ zügig gesungen und sind dann in die Teams gewandert. Bevor es dann weiterging. Es gab ja 2 Castingfolgen und danach wurde weiter ausgesiebt. Ray Garvey und Conchita Wurst haben quasi ihr Team immer intensiver begleitet. Es gab so eine Lip-Sync-Challenge, wo alle erstmal gedacht haben, was hat das jetzt mit dem ESC zu tun? Wurde aber relativ gut erklärt, fand ich.
Fand ich auch und ich finde das auch wichtig, weil du musst ja auch irgendwo performen können. Und dir darf der Moment, glaube ich, auch nicht zu blöd sein. Und du musst ja auch ohne Musik wirken können. Und ich finde, das ist so ein Faktor, den diese Lip-Sync-Challenge ja auch irgendwo gezeigt hat. Wer wirkt da ganz schnell auf die Leute, auch wenn er im Prinzip nur ein Playback singen würde?
Ja, es geht beim ESC natürlich ganz, ganz viel um Ausstrahlung. Und wenn man ehrlich ist, auch nicht immer in erster Linie um das perfekte Gesangstalent. Und da kann man auch noch mal den Blickwinkel mit einbeziehen. Wir haben in diesem Teilnehmerfeld Menschen mit unterschiedlicher Gesangsausbildung. Da gab es ja wirklich Leute, die lange Zeit Gesangsunterricht haben. Auch eine Teilnehmerin, die 30 Jahre schon auf der Bühne stand. Und eben Leute, die frisch dabei waren. Und trotzdem kommt es immer gar nicht darauf an, wie viel Erfahrung man mitbringt, sondern dieser gewisse Funke, der noch überspringt.
Ja, das ist wichtig. Und ich fand das Ganze auch sehr authentisch, wie das Ganze lief, dass zum Beispiel nach dem ersten Casting sozusagen, die in kleinen Teams eingeteilt worden ist, die einen Song gekriegt haben und es okay war, wenn sie den Text sich entweder noch auf der Hand wie so ein Zettel gehabt haben oder teilweise mit Ray Garvey im Publikum der Text noch war. Also es schien auch alles relativ schnell funktionieren zu müssen, aber ohne es, es komplett zu kaschieren, so dass es okay war. Dass sie das schnell lernen mussten, dass das schnell drin war und es hauptsächlich darum geht, können sie denn trotzdem diesen Song performen?
Und es ging in keinster Weise um Perfektion. Das war nicht verlangt, weil natürlich hast du ganz viele Newcomer oder Leute, die ganz, ganz wenig Erfahrung auf der Bühne hatten. Es ging ja darum, um zu gucken, schafft man es in einer so kurzen Zeit, jemanden so einen Rohdiamanten zu schleifen oder jemanden zu finden, der dieses Besondere hat, diesen besonderen Charakter oder den besonderen Sound in der Stimme, wo man dann mit arbeiten kann.
Ja, ich fand das wirklich interessant und auch gut umgesetzt. Und ich fand, das war, wir hatten vorhin über The Voice gesprochen, so eine Weiterentwicklung von dem, was man bei The Voice gesehen hat. Ich weiß nicht, wie intensiv du das geschaut hast damals.
The Voice? Ja. Gar nicht.
Da war es ja auch so, die haben erst in einem Casting performt, dort wurden sie dann ausgewählt, in die Teams eingeteilt, dann wurden sie in solche Duelle geschickt, wo man dann auch kurz gesehen hat, sie haben jetzt den Song gekriegt, oh, sie proben jetzt gerade und dann treten sie auf der Bühne gegeneinander an. So war es zumindest früher. Und hier, fand ich, hat man das nochmal deutlich detaillierter gezeigt, was gemacht wird, wo dran gearbeitet wird. Das fand ich wirklich schön und es wirkte echt. Und das fand ich ein ganz, ganz schöner Faktor hier dran. Ich bin ja, mache ja kein Geheimnis draus, habe ich im Podcast ja auch erzählt, dass ich diese Show sehr kritisch gesehen habe vom Anfang an. Und ich habe es lange vor mir hergeschoben, es tatsächlich auch zu gucken. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie kurzweilig es war. Also ich habe es dann tatsächlich in eins verschlungen und mir hat es wirklich sehr gut gefallen, wie es aufgebaut war.
Mich hat immer ein bisschen irritiert. Ich habe schon einige Ausschnitte in Social Media gesehen. Man hat die Castings der, der Kandidaten gezeigt bei TikTok und bei Instagram und so weiter. Und das lädt natürlich ein für Menschen, die das gar nicht gucken, die irgendwie durch einen Algorithmus darauf stoßen, immer komische Kommentare darunter zu setzen. Ich habe sehr, sehr viele negative Kommentare darunter zum Beispiel gelesen. Wo ich aber auch sagen muss, man muss sich auf dieses Projekt und auf dieses Format einlassen, denn da, wie gesagt, geht es nicht darum, jemanden zu finden, der schon alles mitbringt für den perfekten Auftritt. Da hat man ja schon ein Teilnehmerfeld von Menschen, die viel Erfahrung haben, die schon im Studio an einem Song gearbeitet haben und so weiter. Gerade dafür ist dieses Format ja nicht, sondern es ist dafür da, sich das anzugucken und zu sehen, wie kann man jetzt jemanden coachen, damit der sein Potenzial ausschöpfen kann. Und dann ist natürlich auch klar, dass die Menschen mit kleinen Defiziten zu dem Casting kommen, was ja normal ist, weil jeder fängt ja irgendwann mal an. Ne? Und ich glaube, das ist so mein Kritikpunkt an der ganzen Sache. Das hätte man vielleicht Social Media mäßig mit diesen Ausschnitten, die man gesendet hat, vielleicht ein bisschen raffinierter anstellen können, weil die Sendung an sich, die man sich angucken kann, die ist schön.
Finde ich auch. Und die, sowohl der Trailer als auch das, was man bei Social Media so sehen kann, hat, glaube ich, gar nicht diesen Vibe dieser Show wiedergegeben, sondern waren wirklich so sehr zufällig ausgewählte Punkte in der Show, die aber die Show nicht wiedergeben. Also das ist ja immer so, auch bei Filmen oder sonst was, wenn man einen Trailer hat, der den Film eigentlich gar nicht wiedergibt, ist der Trailer schlecht.
Ja.
Und oder zumindest verkauft es als deutlich besser, als man da war. Hier finde ich es genau das Gegenteil gewesen, nämlich dass man den Geist der Show und das, was die Show, finde ich, aus meiner Sicht toll macht, gar nicht eingefangen hat.
Ja, denn die Show ist ein Geschenk für Fans. Also wer ein Eurovision-Hardcore-Fan ist, der kann sich extrem freuen über diese 5 vorher gedrehten Folgen. Und dann eben das Live-Finale, was ja jetzt in den nächsten Tagen ansteht. Das ist schön und sehr, sehr viel Input. Wir müssen uns wahrscheinlich, wenn es gelaufen ist, mal drüber unterhalten, ob dieses Format dem Vorentscheid an sich gut tut. Weil wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, dass Wildcard-Gewinner, und das ist ja eine Wildcard, auch wenn man es anders nennt, eine besondere Stellung jetzt haben, weil man hat sich schon viel mehr damit beschäftigt. Wie das nachher im Vorentscheid aussieht, wo ja 8 gesetzte KünstlerInnen auch schon sind, das finde ich sehr spannend. Und eben die Frage, und die stellen ja im Moment viele, warum ist das nicht das Casting einfach für den Act, den wir später auswählen? Weil es sind 2 eigenständige Formate, die wir jetzt haben. Und eigentlich ist ja die Idee mit so einem Casting und Leute kennenlernen. Und wisst ihr noch, wie viele Vorrunden hat Lena damals bestritten? 3 oder 4? Man konnte sie, hat sie immer wieder gesehen und hat eine Bindung aufgebaut und hat dieses Besondere rausgefunden. Dann ist es doch vielleicht mal eine Überlegung wert, ob man so eine Show vielleicht ein bisschen größer aufzieht und als Vorentscheid tatsächlich nimmt.
Ja, das ist, finde ich, die Sache, die ich mich frage. Also, wenn man von so einem Konzept überzeugt ist, es wirkt irgendwie so, als wenn man 2 Ideen gehabt hätte. Ey, wir machen dieses Jahr wieder einen Vorentscheid. Und irgendwer gesagt hat, ich habe noch eine Idee. Wir könnten das doch machen. Vielleicht kriegen wir Conchita Wurst und Ray Garvey hatten wir an der Hand. Die könnten doch da diese Show mitmachen. Das wäre doch total interessant für die Leute. Und ja, dann machen wir das noch so dazu. Aber den Vorentscheid machen wir trotzdem. Und man hätte ja auch durchaus noch einen ESC-affinen dritten Coach gewinnen können. So hätte man von jedem Coach 3 Leute oder sowas in so einen Vorentscheid geschickt. Und die Live-Show, die dann stattgefunden hätte, wäre dann das deutsche Finale gewesen. Hätte ich super spannend gefunden, muss ich sagen. Und ich finde es jetzt schade, einen Kandidaten, egal wer es am Ende wird, jetzt in die Konkurrenz mit den anderen zu schicken, finde ich sehr unpassend. Ich weiß es nicht. Ich hätte mir lieber gewünscht, dann einen richtigen Vorentscheid. Das waren jetzt die 8 Kandidaten und gut ist die Kiste. Oder wir machen die andere Show wirklich dann komplett, bauen die vielleicht noch einen Tick aus auf eine Folge mehr oder sonstiges und haben dann, was weiß ich, 8, 9 Kandidaten zur Auswahl für eine Live-Show dann.
Also das auch zum Schutz des Kandidaten, der Kandidatin, die jetzt auch ausgewählt werden. Wir hatten tatsächlich ja auch schon mal sowas wie Protestvoting im Wildcard-Kandidaten, wo man nachher auch gar nicht wirklich weiß, wurde jetzt die Band damals jetzt gewählt, weil man sie mochte oder weil man einen anderen Kandidaten nicht haben wollte und so weiter und so fort. Das sind ja Dinge, die müssen gar nicht daraus entstehen. Und diese Show, Ich will zum ESC, ich finde, die hatte gerade in der letzten Folge, in der Folge 5, wo es an Songwriting ging, hatte es diesen sehr emotionalen Effekt. Da wurde gezeigt, wie ESC-Songs geschrieben werden. Und das finde ich ja grandios. Wir haben im Vorentscheid fertige Produkte und können natürlich in den Interviews rund um diese Zeit jetzt auch immer mitkriegen, wie sind die Lieder entstanden und welche Bedeutung. Aber den Prozess zu begleiten und das, da finde ich, sind die Stärken von Conchita Wurst und Ray Garvey nochmal extrem in den Vordergrund gehoben, wie die das Songwriting mit den Leuten machen und da auch wirklich die Emotionen rauskitzeln und so weiter. Das finde ich hochgradig spannend und ich könnte mir das sehr gut vorstellen, wenn man die Genres noch ein bisschen breiter fächert, denn die haben wir ja auch im Vorentscheid, Schlager und so weiter, das würde für mich da auch reingehören. Wenn dadurch so ein gut dokumentiertes Songwriting-Camp entsteht, das fände ich zumindest als ESC-Fan hochgradig interessant.
Ich glaube ich auch. Und wenn ich mir jetzt hätte aussuchen müssen, tatsächlich Stand jetzt, was hätte ich haben wollen, den Vorentscheid ausschließlich oder so eine Show, hätte ich mir tatsächlich mal gewünscht, nur so eine Show zu sehen. Und dann vielleicht ein Tick größer aufgezogen mit 1 oder 2 mehr Leuten, die dann noch am Start sind für eine Live-Show.
Denn das ist insgesamt sehr, sehr interessant und wir stehen ja noch vor der letzten Show. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, folgende Menschen sind weitergewählt worden und dürfen ihr Lied dann präsentieren in einer Live-Show. Anne, Luca, Bibiane und Florian. Die haben quasi, das hat man ja auch gesehen, einen Song selber kreiert, konnten sich aus einer Auswahl von Instrumentalversionen etwas auswählen, was zu ihnen passt und dann haben die gemeinsam mit ihrem Coach den Song geschrieben. Die sind jetzt auch veröffentlicht worden und in unserer Folge morgen gucken wir uns die auch nochmal genau an. Wir machen so einen kleinen Songcheck um dann mal rauszufinden, welcher Song hat das meiste Potenzial, um im Vorentscheid in die Konkurrenz mit den anderen zu treten.
Das machen wir auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon drauf.
Das heißt, morgen hören wir uns schon wieder, wenn ihr wollt, und dann gucken wir uns die Songs nochmal genauer an.
Hört sonst nochmal bei Steady rein. Dort gibt es auch die ein oder andere weitere Folge, wenn ihr intensiver ins Thema ESC eintauchen wollt.
Genau, und wir sind auch zu finden auf Instagram,
auf TikTok
und auf YouTube.
Und natürlich bei jedem Podcast-Anbieter eures Vertrauens.
Selbstverständlich.
Dann hören wir uns morgen und bis dahin.
Auf Wiederhören.